einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und habe mich mit Rechtsanwalt Michael Lanzinger zu folgendem Thema unterhalten. Was hat das Spiel mit Essen zu tun und warum kommt Star Trek darin vor? Aber bevor es soweit ist, noch ein kleiner Hinweis. Wie immer befinden sich die Links zur Episode in den Shownotes. Und, wichtig, darunter findet ihr kommende Veranstaltungen in Österreich. Also, schaut nach und los geht's.
Freut es mich, dass wir wieder da sind bei dir in der Kanzlei. Das lesen wir mal davor, ein, zwei Jahre.
Ja, da hat es gerade irrsinnig geschneit gehabt, glaube ich. Und wir haben zuerst den Parkplatz und dann unsere Autos freischaufeln müssen tatsächlich.
Da muss das vor zwei Jahren gewesen sein.
Das war schon vor unverdenkbarer Zeit damals.
Ja. Die Thematik, warum wir uns heute treffen, ist ja mitunter, weil wir über unsere unterschiedlichen Erfahrungen über Essen, also sprich das Spiel, reden. Du warst vor undenkbaren Zeiten unter Vortourten.
Genau.
Ich war heuer das erste Mal Tourten. Erzähl mir, wie es bei dir war, wie bei dir das erste Mal war, beziehungsweise wie oft du ungefähr Tourten warst.
Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ich bin ja Mitglied der Halle der Helden. Und wir damals, das muss 2002 gewesen sein, also auch jetzt schon 23 Jahre her, hat es einfach so gewisse Fixpunkte gegeben bei der Halle der Helden, die damals irgendwie sogar nur mehr zelebriert worden sind oder so ein bisschen diese Aura des Mystischen gehabt haben oder absichtlich so gemacht worden sind. Und einer dieser Fixpunkte im Jahr war die Spielemesse Essen. Es war eigentlich so, dass das früher das eigentlich immer eine Delegation von der Halle der Helden runtergefahren ist nach Essen oder oder nach Deutschland. Ja. Aber tatsächlich war es so, dass, wie gesagt, jedes Jahr ist eine Delegation von an die 10 Leute hingefahren. Wir waren damals auch immer in einem Jugendgästehaus in der Nähe von Essen, in Mühlhausen, glaube ich, oder so.
Oder Mülheim?
Mülheim, genau. Und dort ist dann auch schon wirklich am Abreisetag, das war immer der Sonntag, ist dann schon wieder reserviert worden fürs nächste Jahr. Das war lange Zeit, also ich glaube, das hat sich bis Covid gehalten, dann hat sich das wie vieles ein bisschen verlaufen. Und es war damals auch so, dass es ist schon immer mit dem Auto gefahren worden eigentlich. Und das sind ja satte 8 Stunden Fahrt. Und da ist wirklich so, also die Horten sind vorher, da war immer noch Stammtisch am Mittwoch in der Adlerstube in Wels. Und die ganz die Horten sind zuerst zum Stammtisch gegangen und dann um 22 Uhr oder 22.30 Uhr, je nachdem, wann die Adlerstube uns gesagt hat, dass wir uns jetzt dann dumm schleichen sollen, berechtigterweise, weil Sperrstunde ist, sind dann diese tapferen Seelen, ja, wie die Gefährten aus dem Auenland aufgebrochen zur Spielemesse Essen, um dann dort ungefähr um 9 Uhr am nächsten Tag ohne Schlaf anzukommen, weil dadurch, dass es früher auch die Gazette gegeben hat, also die Vereinszeitung, war es möglich, das ist damals offenbar noch nicht so genau geschaut worden, dass man Presseausweise kriegt. Jetzt haben einige Leute immer Presseausweise gehabt und da hat man eine Stunde früher in die Halle rein dürfen. Also früher war, glaube ich, Öffnungszeit um 10 Uhr oder so und die haben dann schon mal rein dürfen. Also das ist voll ausgekostet worden von Donnerstag 9 Uhr bis Sonntag wirklich, also 18 Uhr und so weiter. Und ich glaube, ich war das erste Mal, da habe ich gerade studiert, was ich mich erinnern kann, also wo man ja Zeit hat, das muss, glaube ich, 2004 oder 2005 gewesen sein. Das war damals auch noch die alte Hallenaufstellung. Ich glaube, das ist ja dann einmal umgebaut worden, auch im Zuge Covid und so weiter. Und das war für mich damals einfach überwältigend, wie ich da reingegangen bin, also mit den Veteranen, allen voran der Günther und die Bolde von der Halle der Helden, wo einfach riesige Messehallen, also in Wels, Wels ist eine Messestadt, also als Welser wächst man mit der Messe auf. Bei uns ist das halt so Landwirtschaftsmesse, Pferdemesse, Baumesse und so weiter. Und man muss sich einfach vorstellen, du nimmst diese Baumesse, wo du früher hingegangen bist mit deinen Eltern schon als kleines Kind, und das, oder die Gartenbaumesse und so weiter, und du tust diese riesigen Hallen, du tust einfach alles außer, was Pflanzen sind quasi, und stopft das voll mit Spiele und damals eben auch noch mit Comics. Also es hat damals 2 bzw. 3 Hallen gegeben, die nur mit Comics vollgestopft wurden, also von unzählbare Wühlkisten über Artists Alley, über irgendwelche Ankündigungen. Ich kann mich erinnern, einmal, das muss um 2010 gewesen sein, da waren gerade die Turtles sind da irgendwie als computeranimierte Serie rausgekommen. Da hat Nickelodeon einen riesigen Stand gehabt, die so Turtles-Masken entsprechend verteilt haben. Und dann eben auch, glaube ich, zwei Hallen mit Rollenspiele, wo nicht nur die alten, also die großen Verlage waren, sich allen voran, Uhrwerk Verlag und so weiter und so fort, oder Pegasus-Spiele und so, sondern auch amerikanische Verlage, englische Verlage, was ich zum Beispiel Cubicle 7 dort, kann mich erinnern, weil da bin ich hingegangen, weil da habe ich damals beim Preisausschreiben im Podcast damals, da hat es einen Podcast gegeben, habe ich damals mitgemacht und da habe ich was gewonnen. Also da habe ich, glaube ich, von Victoriana, das ist ein Steampunk-Fantasy-Spiel, habe ich, glaube ich, wirklich alle Bücher gewonnen. Also die haben es mir einfach geschickt. Dann habe ich mir gedacht, nein, gehst da hin zum Stand und bedankst dich. Und mit denen habe ich dann sehr gut unterhalten, habe natürlich auch Zeit gekauft. Und es waren aber auch kleine Händler mit so Wühlkisten und Wühltischen. Und das war so ein Zeitpunkt, wo also Kickstarter noch nicht existent war, Social Media noch nicht wirklich existent war, die Touchphones, sozusagen die Smartphones, gerade erst gekommen sind. Und du hast einfach dort das Wesentliche gefunden. Ich meine, ja, es hat eBay gegeben, aber dort hast du einfach alles an der Hand gehabt. Und ich kann mich erinnern, das erste Mal, wie ich in Essen war, habe ich es geschafft, dass ich innerhalb einer halben Stunde mein Budget also wirklich verbraucht gehabt habe. Für das, dass wir 4 Tage dort waren. Ja,
aber hast du das auch da schleppen müssen?
Ja, und zwar war das ja so, dass damals, ich meine, ich kenne jetzt die jetzige Situation nicht, das wirst dann du erzählen, aber damals war einfach vor der Halle war ein riesiger Parkplatz und da sind Busse gefahren und da ist man hingefahren. Und in Wirklichkeit war es immer so, man hat so gesagt, okay, passt, wir treffen uns alle 2 Stunden beim Messecafé, wer Zeit hat, wenn es gefreut. Dort hat man dann auch geschaut, manchmal waren wir alleine unterwegs, weil zum Beispiel Comic Hall, das hat die anderen Stimmen nicht so interessiert, da war halt dann nie tagelang dort oder was ich, man hat sich wo angestellt, wenn man wo spielen wollte und so weiter. Und dann hat man sich getroffen und wenn wer zum Auto hat müssen, dann ist man halt gemeinsam zum Auto gefahren und da hat man dann quasi immer die Sackeln abgeliefert. Also habe ich damals mit Rucksäcken gearbeitet. Das ist recht gut gegangen, muss ich sagen. Da sind wir immer hin.
Da waren wir noch fit und so, gell?
Da waren wir noch fit, ja. Wobei, in dem Fall muss ich auch ein Shoutout geben. Und zwar, es waren ja auch immer viel so Lab-Händler dort. Und ein guter Freund von mir und Rollenspielkamerad, der Andreas, der Andi, hat sich damals einmal eingebildet, er muss sich jetzt fürs Live-Rollenspiel einen Schlafsack aus Schaffellen und Schafleder machen. Und wie es der Zufall so wollte, hat es dort einen gegeben, der eben so Schaffelle, also mit nur unten mit dem Leder dran verkauft hat. Und der Andi hat sich das gekauft und hat das dann transportiert. Da sind wir aber schon zu Fuß gegangen, weil da war es eh schön und man will ja nicht die ganze Zeit in der Halle sein. Und dann sind wir draufgekommen, die Lampen schauen noch recht, diese Felle. Und daraufhin haben wir die wirklich gute Idee gehabt, wir klemmen einfach nur einen Teil ins Auto ein und legen den Rest sozusagen zum Ausrichten aufs Dach. Und man muss sich das so vorstellen, dass am Abend, wir fahren mit dem Bus zurück um 18 Uhr, und wir haben genau gewusst, wo in Andi sein Auto steht, weil der ist gefahren, weil das war das einzige mit Fell drauf.
Also das heißt, das haben sie nicht gefladert?
Nein, sie haben es nicht gefladert, ja. Das ist eigentlich was, also ich habe jetzt nie irgendwie erlebt in der Spielemesse S, und ich meine, da sind tausende Leute, dass irgendwer ungut gewesen war, dass irgendwie aggressiv gewesen war oder dass irgendwo was gefladert worden war. Also da ist wirklich also sehr sicherer Raum in Wirklichkeit. Und ja, also das waren so meine Essenerlebnisse. Ich bin so in den Jahren zwischen 2002 und 2010 bin ich ein paar Mal gefahren. Dann bin ich einmal gefahren, das war spannend. Das waren einerseits mit Daniel und andererseits mit einem Freund von mir, der Kevin. Und die waren beide Spieleerklärer. Also der eine bei Heidelbeer
damals noch.
Heidelbeer, ja, danke. Und das andere, der Kevin war, glaube ich, bei Pegasus. Und das war spannend, weil da sind wir zu dritt gefahren. Da ist in dem Jahr kein anderer gefahren. Da sind wir zu dritt gefahren. Und das war dann spannend, weil die waren jeden Tag eben um 9 Uhr auf der Messe, die haben auch früher rein dürfen, und dann um 6 Uhr fertig oder 6:30 Uhr. Ne? Und das war so, und auch wirklich von Donnerstag bis Sonntag. Und da muss ich sagen, das war irgendwie lustig, weil wie immer habe ich mein Budget relativ zügig verbraucht gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, was tust du jetzt? Weil früher war das auch viel, dass du halt mit anderen Leuten mitgegangen bist und halt umeinander und die unterhalten hast und so. Und irgendwie habe ich dann halt auch nichts mehr zum Tag gehabt. Und da habe ich, glaube ich, 3 von diesen Sourcebooks, die ich mir gekauft habe, einfach dann ausgelesen. Da war es eh schön, da habe ich mich einfach vor die Hallen hingesetzt, weil am Freitag am Nachmittag einfach mal nichts mehr zum Tag war. Dann habe ich mir mal ein bisschen die Essener Innenstadt angeschaut und so weiter. Also das war recht nett. Ja.
Das heißt, die Hallen waren relativ klar? Und du warst relativ schnell durch.
Nein, das ist einfach, du
brauchst oder das, was dich interessiert.
Das, was mich interessiert. Also man muss dazu sagen, ich bin jetzt so der zum Beispiel jetzt, also ich meine, es gibt ja unzählige Hallen, das wird auch jetzt noch so sein, wo einfach Brettspiele drinnen sind, die aber so Familienspiele sind, also die jetzt einfach mich nicht interessieren. Und ich kann mich erinnern, damals zum Beispiel habe ich dann, glaube ich, auch bei 2 Proberollenspielrunden mitgespielt, also beim System Matters Verlag, beim anderen Daniel in dem Fall, auf der Messe. Das war eine interessante Erfahrung, weil es einfach so laut ist. Ja. Und bin halt umeinander gegangen, habe mich auch mit den Händlerstühlen unterhalten. Also es war dann eh super und ich habe halt ein bisschen entstresster gehabt, die Geschichte, aber es war halt trotzdem irgendwie witzig. Ja.
Interessant. Ja, also ich kann jetzt nur von mir sprechen. Wir sind hingefahren. Natürlich die Anreise jetzt, es fahren ein paar mehr Leute hin mittlerweile. Die Autobahnsituation ist ja ab Frankfurt interessanter, weil also bis Frankfurt ist ungefähr so, wie wir es eh gewohnt sind für Österreich, also einfach schön, gemütlich und super zum Fahren, war überhaupt kein Thema nicht. Nachher haben wir dann ein bisschen einen Stau mitunter gehabt und das, die Situation der Art und Weise, wie die Verkehrsführung gemacht wird in Deutschland, ist für uns ungewohnt gewesen, muss man fairerweise dazu sagen. Mitunter habe ich auch das erste Mal in Europa erlebt, dass ein Straßenschild mit Moos zugewachsen war.
Das finde ich spannend.
Das war absolut ein Highlight und ja, wir waren sogar auch in der Ortschaft, wo ihr damals gewohnt habt. Fun Fact bei der Seite, ich habe heute durch Zufall bei YouTube ein Video gesehen mit dem Karl Dahl, wo er so Gäste gehabt hat wie die Stimme von Herzblatt, also die Susi. Und es war dann auch noch der von Trio, der Sänger dabei und auch der Helge Schneider. Und der Helge Schneider hat damals, das ist Aufzeichnung vom Anfang der 90er Jahre gewesen, gesagt hätte, er hat in Mülheim zu dem Zeitpunkt gewohnt, wo das aufgewachsen ist, also, nur weil es mir gerade eingefallen ist. Auf alle Fälle, die Anreise war sehr okay. Wir sind am nächsten Tag im Moviepark gefahren. Muss ich sagen, war ein absolut geniales Ding. Also nicht nur für Star Trek-Fans, weil die wirklich große Ecken haben mit Merchandise und Gefühl an jeder Ecke, durch Achterbahnen. Und ich glaube, die Star Trek war so ziemlich die härteste. Ich bin nicht damit gefahren, aus dem Alter bin ich heraus. Aber wenn wir dann am nächsten Tag nach Essen gefahren sind von der Unterkunft, das Navi hat dann gesagt, ja, die 30 Kilometer sind 40 Minuten. Und wir, ja. Wir sind zeitig weggefahren, dass wir eigentlich am Punkt 10 auf der Messe gewesen waren. Und 200 Meter vor der Messe wurden wir durchgelotst durch eine 30er-Zone, warum auch immer. Aber wir haben dann eine sehr lange Standzeit gehabt. Ich habe dann, weil ich Beifahrer bin ich ausgestiegen und bin halt dann direkt auf die Messe gegangen. Mein Fahrer hat halt dann noch Parkplatzsuche gehabt von circa 1,5 Stunden oder was. War dann auf Parkhaus 9, nachdem er zweimal umeinander geschickt worden ist. Und die dürften da auch eher semi-interessiert sein, dass die Leute richtig umeinander lotsen. Ich habe dann noch gehört, eben vom Günther, weil mit dem noch geredet, sie waren im Parkhaus 10 und das ist das mit dem Shuttlebus.
Okay.
Und der dürfte dann ich war ja am ersten Tag dort, also am Donnerstag, also nicht am Pressetermin, sondern wirklich den ersten für alle, am Freitag oder Samstag dürfte sogar dieser Bus nicht mehr fahren, also gefahren sein, weil so viel Verkehr aufkommen war. Also das ist ein großer Punkt, wo ich sage, wenn ich das erste Mal dort hinfahre, seit 2 Stunden vorher dort.
Ja.
Das ist, muss man fairerweise sagen, ich glaube sogar, selbst wenn man mit der U-Bahn oder mit der Straßenbahn, was das ist, da hinfährt, die wird mindestens so voll sein, wie wenn du in Wien im Sommer auf das Spielefest fahren willst. Du bist einfach nur eine Sardine in einer überfüllten Dose.
Das kann ich tatsächlich bestätigen, weil meine letzte Fahrt nach Essen, die war tatsächlich nicht mit dem Auto, sondern mit Kevin, damals mit dem Zug, mit dem Übernachtzug. Und da sind wir dann eben vom Hauptbahnhof Essen sind wir zur Spielemesse gefahren. Und da waren wir eben so zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr war das. Und das war wirklich, also das war das letzte Mal, das war schon nach dem Umbau. Darum habe ich mir dann auch mit dem Hallenlayout ein bisschen schwer da. Und das war wirklich also ein Wahnsinn. Also da haben wir, glaube ich, 2 oder 3 U-Bahnen abgewartet, die vollgestopft waren mit allerlei Fantasy-Volk. Ja, also da haben wir nicht nur einen Zwerg gesehen, der sicher nicht zur Mine gefahren ist sozusagen, ja. Sondern also da war wirklich, wirklich extrem viel los und so. Und ich glaube, dass einfach die Spielemesse Essen jetzt, also im Gegensatz zu dem, wo ich war, also in den, ich finde es schön, dass ich jetzt sagen kann, in den frühen 2000ern, ja, glaube ich, einfach nur populärer ist. Ich muss sagen, was mir damals wahnsinnig gut gefallen hat, war einfach auch das, also mit der Halle der Helden fahren, mit den Leuten, die man kennt, weil das war zum Beispiel schön so in der Früh, man ist ja beim Frühstück zusammengesessen, hat schon ein bisschen so geplant, was tun wir, wo fahren wir hin, wer fährt mit wem und so weiter mit. Und dann am Abend war es halt dann immer so, man ist halt noch essen gegangen, aber du warst halt dann um 8, halb 8, warst halt dann trotzdem jetzt irgendwie dann im Gästehaus wieder zurück. Und das war dann immer nett, weil du hast einfach dann auch Zeit gehabt, dass sich das anderen Spiele ausprobiert worden oder man hat sich halt unterhalten und solche Sachen. Also es war vom Setting her sehr nett. Das letzte Mal, wie gesagt, da sind wir wirklich hardcore gefahren, über die Nacht hin, an Doktor Blüm, über die Nacht wieder zurück. Ja. Würde jetzt auch nicht unbedingt empfehlen, muss ich sagen, es ist sehr anstrengend. Aber was mich damals fasziniert hat, also wie das letzte Mal dort war, es ist Comics sind scheinbar nicht mehr vorhanden, was ich sehr schade finde. Bei den Rollenspielen sind, also damals hat es noch zwei, drei Händler gegeben mit Wühltischen, wo ich eigentlich, muss ich sagen, sehr viel gekriegt habe dann, trotz Zeiten, Kickstarter und so weiter und Internetbestellungen, mit denen ich gerechnet habe, das war recht nett. Was mir damals sehr gut gefallen hat, ist das, dass halt auch wahnsinnig viel so, also ist schon Richtung Kickstarter gegangen und das ist das, was ich jetzt immer beobachte und das ist auch das, was mich interessieren würde, immer wieder nach Essen zu fahren, zu sagen, ja, man schaut sich die ganzen Kickstarter, die man jetzt so verfolgt, was ich her war, zum Beispiel, glaube ich, Trench Crusade war dort und das StarCraft Skirmish Game und so weiter, das ist jetzt nicht unbedingt was, wo ich sage, muss ich mir kaufen, weil in Miniaturenspiele kann ich nicht bemalen und nur weniger zusammenbauen. Aber einfach das, da interessiert mich der Hintergrund, da interessiert mich die Welt, das hätte ich mir ganz gerne angeschaut. Und auch so mit den Brettspielen. Aber ich glaube so, also Rollenspiel von wegen, so wie früher, wo du hingefahren bist, damit du die Sachen kriegst, die du nicht bei dem Rollenspielhändler deines Vertrauens kriegst, die Zeiten, glaube ich, werden eher vorbei sein, schätze ich mal.
Also für mich war es ja so, ich bin hingekommen, ich bin durch die Halle 8 reingegangen. Die Halle 8 ist ja die ominöse Halle, die gefühlt leer steht. Mhm. Aber in Wahrheit ein Teil ausmacht von der Anstehschlange für Kosmos, die ja gleich mal voll war, aufgrund dessen, weil alle zum Kosmosstand grenzen. Wegen Siedler von Catan Themen. Auf der anderen Seite hast du dort die Anmeldung machen müssen für den Tag danach, wegen den Weltrekordversuch.
Weltrekordversuch von Catan Connect.
Genau, und dann hast du so auch noch Pickel gekriegt, damit sie irgendwas tauschen können. Da ist ja jeder damit irgendwelche Pickel miteinander gerannt.
Ja, das ist das große Ressourcentauschen, das machen sie immer auf der Messe. Das ist ja zum Beispiel war für mich immer ein Highlight, auch, also Siedler von Catan Stand war eigentlich immer eines der ersten Ziele, das war früher quasi in der Eingangshalle, da hat es eigentlich nur einen Eingang gegeben, die waren da gleich am Anfang und die haben immer so Sonderszenarien gehabt, die kriegst du mittlerweile auch beim Catan-Shop, aber die hast du halt dort immer gekauft und ich glaube, ich habe einmal, hatte ich das Vergnügen, dass ich mit Michael Täuber rede, also mit dem Sohn von Klaus Täuber, den habe ich glaube ich nur kurz vorbeigesehen. Mittlerweile ist er ja leider verstorben, aber das war schon irgendwie war ein Highlight. Ja. Und man hat eben früher, auch, weiß nicht, wie das jetzt ist, so ganz viele so kleine Spielehändler gehabt. Also ich kann mich an einen erinnern, der hat mir irgendwie getaugt, weil der hat so, also der war Pfadfinder, war in der Pfadfinder-Uniform da und ich bin ja, früher war ich auch bei den Pfadfinder und der hat irgendwie so ein Pfadfinder-Kartenspiel einfach selber produziert gehabt und so hat er auch schön ausgeschaut. Also so, ich sage mal, heute war es wirklich ein solider Kickstarter gewesen, ja, wo du da sagst, passt die Lieferung, haut hin. Und das habe ich irgendwie angesprochen, mit dem habe ich ein bisschen geredet und so weiter. Also das hat mir gefallen irgendwie. Und
ja, also wie gesagt, ich bin in die Halle rein. Die eine Seite war ein Kosmos-Anstelleck, die andere Seite war die Aufbewahrungshalle für die ganzen Reisekoffern, für die Hardsharing-Koffern und so weiter, wo die Leute dann, soweit ich es verstanden habe, die gröberen Gepäckstücke zwischenpacken hat können und so weiter und auch gewandt, glaube ich, so ein bisschen. Ich war sowieso etwas leicht begleitet, somit war das nicht so das Thema und das war relativ mild, muss man sagen. Es war trocken, es war im Prinzip schon mal, ja, die Halle ist groß. Also dank der App, mittlerweile gibt es eine App, wo du die Karten kaufen kannst, wo du die Karten aufladen kannst, also die Eintrittskarte, wo du aber genauso auch die Übersicht hast, welche Händler das da sind, also die wird wirklich bis zum letzten Tag aktualisiert. Wer dann wirklich wo ist, mit welchem Stand, mit welcher Standnummer, du hast einen Hallplan drauf, wobei je nach Handy oder verwendetes Digital-Device ist das halt dann relativ klar. Mhm. Das heißt, du brauchst dann entweder gute Augen oder halt eine gute Koordination. Ja. Aber dennoch, diese App stellt dir sehr teuer eine sogenannte Navigationsfunktion zur Verfügung. Das heißt, du kannst da auf der App sagen, du hättest gern das und das und das angeschaut, kannst das priorisieren und da dementsprechend auch anhackeln, was du tun warst. Und er bietet dann im Prinzip so einen Art Offline-Navigationssystem an. Also sprich, er sagt, du gehst dort rein, gehst 50 Meter in die Richtung, bist nach rechts, so, gehst dann dort weiter und so weiter. Also wie man es halt kennt von früher, was auch das Navi ansagt.
Wo bleibt denn da der Spaß, was aber, ich auf der Messe verrennt habe?
Ja,
wo ich mir dann immer gedacht habe, war ich da schon? Ist das überhaupt nur die Messe?
Genau.
Warum reden die Leute anders?
Aber das ist genau das Thema, was ich auch so wollte. Die App hat mir nur bedingt geholfen, indem ich gewusst habe, in der Halle sind die und die Händler, weil genau für das war mir das Ding einfach zu klobig.
Okay.
Sie haben bei manchen Halleneingängen...
Weil dann liegt es an deinem Handy.
Die App. Sie haben bei manchen Halleneingänge so eine Art Übersicht, was ist also so Ständer, wo halt du nochmal einen Plan siehst von der Halle und auch genau, welche Firma auf welchem Stand ist. Nicht überall, aber zumindest als Orientierung, das hilft dir das auf alle Fälle weiter. Und ich glaube, das ist eher bei den größeren Verbindungen. Also, wie gesagt, 8 Hallen, 7 davon angerammt bis unter die Decken. Es ist unvorstellbar, wenn man das erste Mal reingeht und sich eine Erhöhung sucht, damit man ein bisschen auf die andere Seite von der Halle hinsieht.
Oh ja.
Weil man sich eigentlich nur schädeln. Also Köpfe der Leute, die umeinander rennen und alle möglichen Banner, die halt bis zur Decken aufgegangen. Erstmalig auf dieser Messe war ein Stand, der zweistöckig war. Der war in der Miniaturenhalle, also wie gesagt, ich bin reingegangen bei der Siedler von Katan-Halle, da war mitunter Ravensburg und so weiter drin, das war alles so die Casual-Play-Geschichte. Dahinter war so eine Mixed-Halle ein bisschen, wo man dann auch diese ominösen, ich kaufe mir einen Rucksack, damit ich meine Brettspiele deponieren kann, also so einen Eurogame-Rucksack, damit ich halt so gefühlt 10 oder 20 Leute reinkriege, die dann halt zwar so breit sind, wie man selber ist, aber halt dann relativ tief ist, also sprich, wenn man sich dann schnell umdreht, hat man vielleicht das Ding, wenn ein anderer ins Gesicht druckt.
Ja, das ist notwendiges Übel, also Kollateralschaden.
Genau.
Und ich glaube, also ein Rucksackverkäufer, das halte ich für mindestens eine gute Idee, wie, was ist das, die Dependance von der Deutschen Post, die sagt, könnt ihr eure Sachen da verschicken. Ja.
Das haben sie dort auch,
günstigen das Preis. Haben sie gerade angefangen. Ich glaube, wie es vorletzte Mal auf der Messe haben sie das gerade angefangen, kommt für uns das nicht gegeben. Übrigens, ich möchte jetzt eine Navigation sagen, bei mir, zu meiner Zeit, war das nur so.
Vor dem Krieg, vor
der Seuche, ja. Nein, tatsächlich, ich habe dann gewusst, dass ich in der richtigen Halle bin, wenn ich beim Eck gestanden bin, weil dort war nämlich der Stand von Midnight Syndicate, die diese Rollenspielmusik machen, diese bedrohliche so. Und da habe ich mir gewusst, wenn es komisch klingt, also musiktechnisch her, dann bin ich richtig. Ja. So. Wobei, sagen wir es, das war damals zum Beispiel auch der White Wolf-Stand, also die ja so Dings gemacht haben, also Vampire und so weiter, die waren auch recht präsent. Und das war so, der Stand war halt sehr in Schwarz gehalten und dementsprechend hast du dann leicht gewusst, wo du bist. Aber das war irgendwie so nett, weil du hast irgendwie 5-mal durch alle durchgekommen und du hast immer noch irgendwas Neues entdeckt.
Ja.
Also, und das finde ich schön, ja.
Also ich würde es mir so sagen, ich habe mir am Vortag und 2 Tage noch vorher, also auf der Reise hin und am Vorabend noch im Hotel, noch ein bisschen Schlag gemacht, wie so die Statements so sind, so Tipps und Tricks. Und ein Tipp war mehr oder weniger drin, packt er genug zum Trinken ein, packt er genug zum Essen ein. Ich habe natürlich zum Knabbern nichts mitgehabt, dafür halt ein bisschen Wasser, was immer gut ist. Was auch ein guter Tipp war aufgrund dieser Grundlautstärken, weil es sind ja auch ein paar hundert Leute in einer Halle drinnen. Also in dem Fall waren sogar nachweislich an jedem Tag im Schnitt 55.000 Leute auf alle Hallen verteilt, auf den ganzen Tag verteilt. Und das ist schon eine ordentliche Menge, dass man da natürlich ein bisschen für einen Ohrschutz sorgen könnte. Es ist jetzt nicht so, wie wenn ich sage, okay, bin jetzt auf irgendeiner Messe, wo es an jeder Ecke irgendwie knallt und duscht oder sowas. Mhm. Oder am Festival, das nicht. Aber dennoch, es kann für manche ein bisschen intensiv sein. Also sprich, so ein Ankerkopfhörer oder sowas oder einfach nur Ohrstöpsel sind vielleicht hin und wieder kein Fehler nicht. Was ich ein bisschen bedenklich gefunden habe, war das, dass manches Mal Leute mit kleinen Kindern umeinander gerannt sind. Und zwar bei kleinen Kindern eh in Richtung Babys. Und das war für mich dann schon ein bisschen schwierig, weil mit den Händen die Ohren zu halten, das Kind hat ein ganz anderes Empfinden nur in dem Alter.
Da maße ich mir keine Meinung an, weil das muss ja jeder für sich selber entscheiden, ob ich weiß, was du meinst.
Ja, ich war früher im HiFi-Verkauf tätig und da habe ich schon Themen gehabt mit Eltern und so weiter, wenn ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt ein bisschen was herzeigen, wie ich so ein Stereo-Log verkaufen, wenn man nicht weiß, wie es klingt. Und ich stelle mein Baby daneben und ich sage,
geh mal kurz weg, das wird jetzt laut. Ja. Nein, das verstehe ich. Ja, ich muss sagen, bei uns damals, also war irgendwie so, ich meine, wie gesagt, das letzte Mal war ich eher dort, also war ich eben dort, da bin ich schon einer normalen Arbeit nachgegangen. Ja. Aber die Jahre davor, da war ich im Prinzip immer Student. Und als Student hat man auch nicht zu viel Geld und da hast du wirklich einfach auch wirklich echt bei jedem Cent überlegt, so kaufe ich mir jetzt das Cola auf der Messe oder irgendwas oder da die Karten. Also da haben wir wirklich also einen Tag lang einfach weder was getrunken noch was gegessen und also beim Frühstück ordentlich reingecovert, aber dann nichts mehr gegessen bis am Abend, weil man kennt ja auch Geld für Spiele sonst weniger haben.
Ja, natürlich.
Und also das ist halt,
ein Brezel um 6 Euro. Oder, keine Ahnung,
ein
Sömmi-Wickerl, ein Hotdog, irgendwas so ab 7, 8, 10, 12 Euro aufwärts.
Ja, wobei zum Beispiel war es halt eben damals so ein Messecafé gegeben und da war immer so der Grundkonsens, ich habe es nie probiert, ja, da war immer so der Grundkonsens, ja, gut ist das jetzt nicht, ja, also so.
Das Café gibt es nicht mehr.
Das Café, ich denke mal es, ja. Nein, aber sonst, ich meine, es sind ja dann so Hotdog-Stände und so weiter gestanden, ja, hin und wieder haben wir, glaube ich, was gekauft bei den letzten zwei Mal, aber sonst wirklich eher immer dann halt am Abend oder so, ja, und ich meine,
damals, wenn man jung war und immer noch fitter war und das noch eher ausgehört hat, war es eher egal. Was auch lustig war, und das ist ja, wenn es oben reingeht, muss ich irgendwann einmal raus auch. Wie ich hingekommen bin, wie gesagt, ich war circa eine halbe Stunde nach Eröffnung, jetzt sind Öffnungszeiten 10 Uhr. Diese Pressegeschichten sind am Tag vorher, das ist der Mittwoch. Mhm. Dieses Mal nur mal mit Akkreditierung, weil ja, sie haben früher, sobald du Zeitung aufgeschrieben hast, dann jeden einer geholt. Ja. Und ich habe mit einem Einheimischen gesprochen, der seit Kindesbeinen auf der Messe war. Und er hat gesagt, ja, wenn du eine Schülerzeitung gehabt hast, dann war halt die ganze Klasse drinnen, kostenlos.
Okay.
Und solche Sachen. Und das haben sie halt aufgrund diverser Kostenerhebungen natürlich dann auch ein bisschen eingestellt. Und das heißt, das musst du akkreditieren lassen. Das heißt, selbst ich komme nicht kostenlos rein, weil ich müsste dann einen österreichischen Presseausweis haben. Mhm. Oder nachweislich für Firma arbeiten und dort im Auftrag der Presseabteilung dort agieren.
Mhm. Okay,
ja. Solche Sachen. Also ich weiß noch, wie es bei der Gamescom ist, da geht es sogar noch einen Schritt weiter. Da hast du dann, wenn du YouTuber oder Podcaster bist, dann Auflagen, die ganz, also da gehörst dann schon die Top 100 oder sowas dazu, damit du dort was reinkommst.
Ja, wobei, sagen wir es, ich meine, ich kann es jetzt aus Standpunkt des Veranstalters kann ich es nachvollziehen,
ja.
Muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist wieder so ein System, weil also, solange es nicht missbraucht wird, ist kein Problem. Aber wenn es dann missbraucht wird, ja, ist halt ja auch schwierig.
Früher, wie du gewesen bist, hat es ja noch die ganze Woche Tickets gegeben oder sowas?
Nein, du hast das aussuchen können, also entweder Tagesticket oder halt ein Viertagesticket. Mhm. Wobei es auch so war, wir haben das auch nicht gekauft vorab, sondern wir haben das wirklich, also hingegangen, Kasse, gekauft, eine, ja, in Wirklichkeit. Das war jetzt auch damals nicht so das Problem aus heutiger Sicht.
Geht jetzt dann immer, du kannst es jetzt nicht mehr online kaufen. Mhm. Ja, dafür ist dann, wenn du dort stehst, geht es relativ schnell rein. Und
das war's, ja. Ist sicher praktisch, ja. Ich stelle mir das auch mit der App eigentlich recht praktisch vor. Wie gesagt, wir haben das halt alles damals. Und ich muss sagen, ich habe jetzt also in der Rückschau betrachtet, jetzt nie so konkret vorbereitet. Also ich habe halt quasi früher nur mit Zetteln, dann halt mit dem Handy, habe ich halt mein Bücherlisten dabei gehabt, die so allgemein ist, ja, dann hast du ungefähr gewusst, aber auch eher so, weil es mir andere gesagt haben, was neu rauskommt. Und ich war eigentlich bei der Spielemesse Essen schon immer mehr in der Richtung unterwegs, dass ich sage, ich kaufe mir jetzt nicht das, was neu rauskommt, weil das kriege ich in die Rollenspielläden auch in Wirklichkeit, sondern ich gehe dort jetzt hin, weil ich halt gewisse Sachen, die ich nicht auf eBay kriege, dort. Und das hat, die ersten zwei Jahre hat das auch gut funktioniert, nur dann hast du halt einfach einmal, sage ich mal, diese Ebene der Sammlerstücke hast dann einfach, ja, und dann wird es eh schwierig, weil wenn das, was du dann in Essen gekauft hast, das, was dann auch nicht auf eBay so gibt, um einen vernünftigen Preis, das gibt es halt auch dort nicht. Also das, dass jetzt ein Händler ist, wo du denkst, ja, das Buch, das auf eBay, keine Ahnung, 200 Euro kostet oder so, das hat der um 5 Euro. Und er weiß nicht, was das Ding wert ist, das passiert halt nicht.
Genau. In die Richtung. Aber guter Tipp nochmal, gehen wir nochmal zurück zum Rucksack. Die Rucksacksituation halt, dass du mal so einen Rucksack ins Gesicht kriegst, das ist eher selten gewesen, aber ist natürlich da gewesen, wenn wer mit sowas nicht umgehen kann. Was nur spannender war, waren Leute, die so mit so, man kennt es vom Bauhaus, diese Rollwägelchen mit den Hartschwellen.
Also die Hubwagerl oder was?
Nee, so eine Art Kindertrolle ist, mehr oder weniger, wo du halt mehr reinkriegst, so Nachtziehwagerl waren ein paar. Ja. Aber genauso auch welche, es gibt solche Kofferraumkistel, was du bis jetzt zusammenklappen kannst, die es auch mit einem Griff gibt. Da sind auch ein paar umeinander gefahren. Also ja. Da hat man hin und wieder die Augen aufmachen müssen, sonst hätte man sich über dieses Gefährt drüberlegen können.
Tatsächlich, das kenne ich auch, wobei das damals einfach, da hat es einfach da hat es also eine eigene Halle gegeben für die Brettspiel-Wühltische. Sag ich jetzt mal, Wühltische passt das nicht ganz, es waren mehr so IKEA-hohe Regale, wo halt Brettspiele gestapelt waren, die man irgendwann einmal in der Kindheit bei MB Parker gesehen hat im Fernsehen. Ja. Und dort sind wirklich einige Leute mit richtigen, also fast diese Hubwagerl, wo du sonst Bierkisten fährst oder so, sind wirklich umeinander gefahren, also stapelhoch mit Games. Aber sonst, also wie gesagt, die meisten und größten Hallen waren einfach diese, wie du sagst, diese Casual Games, also wo wirklich Spiele-Neuheiten vorgestellt worden sind. Ja. Ich meine, ich muss dazu sagen, was ich auch lässig gefunden habe, so, wobei das war eigentlich bei der Roleplay-Convention in Köln einmal, wo ich auch einmal war, die ja von vornherein, glaube ich, nicht so auf Rollenspiele waren. Da zum Beispiel habe ich es mir wirklich geschafft, dass ich von den Warhammer 40.000 Rollenspielen, die es damals gerade gegeben hat, in verschiedenen Spielerlinien einmal wirklich einfach die gesamte Bibliografie einfach kaufe. Da habe ich dann wirklich, schwer geschleppt, weil da habe ich keinen Rucksack mit gehabt, sondern nur große Taschen. Das ist ordentlich ins Geiz gegangen. Aber das war eigentlich auch so immer der Vorteil von der Spielemesse Essen. Also ich kann mich erinnern, ich war mal mit Andreas, das war dasselbe Mal mit Andreas. Der Schafwagen. Ja. Und da war der Tobias auch dabei. Da sind wir zu dritt, glaube ich, gefahren. Und der Tobias, der war damals recht ein Fan von The World of Darkness. Und hat halt einfach, und der ist wirklich also zu diesem White Wolf stand hingegangen und hat gesagt, okay, gebt mir einfach alles, was ihr habt. Also alles, was das Jahr rausgekommen ist, ja, gebt es habt. Und das Schöne war das, die Dame, die uns da bedient hat, die hat das an dem Tag definitiv noch nicht zum ersten Mal gehört gehabt. Weil die hat sich quasi umdreht, hat diesen offenbar vorbereiteten Stapel an Büchern einfach genommen und hat gesagt, wollen Sie eine Tüte dazu? Und das war's. Und er hat seine, weiß ich wie viel, 100 Euro zahlt. Ja. War zufrieden. Ja. Also ich glaube, von Hermes hätte man dann eh wieder heimfahren können, so in die Richtung. Dann haben wir nur wegen die Schaffälle geschaut, dann war der Andi auch zufrieden. Ich habe dabei ein paar Star Trek-Rollenspielbücher gekauft, weil ich damals habe ich mir in den Kopf gesetzt gehabt, als alter Star Trek-Fan, dass ich mir natürlich, da gibt es von Faser, hat das damals geheißen, und ja, ich glaube, Faser sind die Eltern, also die älteren, nicht die Eltern, sondern die älteren Bücher, dass ich mir halt die da alle sammelt, die habe ich mittlerweile alle, und da habe ich tatsächlich damals relativ viel dort gekriegt. Ja. Die waren
auch letztes Jahr. Da habe ich auch noch einen Teil beisteuern können, ja.
Ja, genau.
Ja. Das, was recht lustig war, weil du hast ja dort ein, wie war das, ein 100%-System, der durchschnittliche Mensch oder was hat gehabt, 30%. Wenn du Mitglied warst von der Enterprise, hast du mindestens einmal 50 gehabt oder
natürlich,
so.
Einen Wert, weil das du weißt, aber nicht, wenn du den Rotzleiber lang gehabt hast.
Genau, also. Weil dann bist du sowieso schon mit minus 20 gewesen.
Ja, wobei ich muss sagen, ich habe mir es damals gekauft, eigentlich nicht mit der Intention, das auch wirklich zu spielen,
ja,
sondern ich habe damals, also ich war damals an einem Punkt in meinem Leben, das klingt jetzt auch schön, wo, glaube ich, jeder Rollenspieler mal hinkommt, nämlich ich schreibe mein eigenes System. Und da sitzt man sich dann hin und schreibt sein eigenes System, weil man denkt, das ist notwendig.
Ja, wo ist es?
Es hat das Schicksal aller anderen Systeme ereilt. Es ist nie fertig worden.
Na gut, ein gutes System wird sowieso nie fertig, aber...
Ja, aber das war auch kein gutes System.
Okay.
Es war in Wirklichkeit, ich habe mir irgendein System gesucht und ich habe zur Sicherheit, ich hab das so, also wirklich gescheit gemacht aus jetziger Sicht. Und zwar, ich habe mir mal ein System gesucht. Also ich habe mir mal nicht darüber informiert, welche Systeme es gibt. Ich habe auch nicht darüber informiert, gibt es ein System, das ich schon kenne, das ich leicht umbauen kann. Sondern ich habe mir überlegt, na passt, du nimmst ein System her, wo du Raumschiffregeln hast. Und da habe ich irgendein Star Wars-Regelwerk gefunden. Also nicht das Star Wars D20, gar nicht das aktuelle, sondern irgendein altes. Das sind auch von Faser, aber ich weiß gar nicht mehr. Ja. Egal. Ja. Und da habe ich dann wirklich angefangen, dass ich quasi dieses Buch, das Regelwerk transkribiere, mehr oder weniger. Also nicht irgendwie Copy und Paste oder hey, ChatGPT, da hast du das PDF, machen wir was draus, ja. Sondern wirklich also Nachmittage lang da gesessen an meinem Computer und das wirklich also angeschrieben und dann immer umgemodelt. Und dann bin ich halt auf so Probleme gestoßen, die halt jetzt, die ganze Macht zum Beispiel war dann weg und dafür dann die ganzen anderen Sachen, die ich mir damals auch in den Kopf gesetzt gehabt, nicht nur die Serien alle zu bearbeiten, ja, was ja auch damals, da hat es gerade 5 Serien gegeben mit bis Enterprise, sondern da hat es damals so viele Bücher gegeben. Die sind mittlerweile abgelöst worden, seit es Picard und Discovery gibt, rein vom Dings her. Also dieser Written Kanon sozusagen ist abgelöst worden, weil mit den Fernsehserien, also der offizielle Kanon in eine andere Geschichte gegangen ist, damals aber nicht. Und ich habe mir irgendwie in den Kopf gesetzt gehabt, dass ich das alles irgendwie verarbeiten muss. Und das sind ja auch nur mit 200 Büchern und so. Also es ist für eine Person eine Lebensaufgabe, ja.
Aber ich kann jetzt nur ganz kurz was spoilern. Offensichtlich wird kein vierter Teil mehr von der J.J. Abrahams Linie kommen.
Ja, das stört mich jetzt nur bedingt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich muss sagen, also ich war mit der Kelvin-Timeline, wie sie heißt, nie ganz zufrieden. Der erste Teil ist halt einfach eine Origin-Story. Der zweite Teil, ein interessanter Take auf Star Trek 2 und 3. Und der Dreier ist eigentlich eine recht nette eigene Story. Ich muss auch sagen, ich habe mich mittlerweile mit Chris Pine und so weiter und Zachary Quinto und so eigentlich auch angefreundet. Was ich so lustig finde, ist das, dass das irgendwie, das ist, muss ich fast zugeben, also eine gewisse Schadenfreude ist. Und zwar, also ich finde es wirklich schade, dass da kein vierter Teil kommt, weil ich glaube, dass diese Serie Potenzial hat. Und ich muss auch sagen, es hat dann auch von IDW, Comic-Verlag, die also zurzeit hauptsächlich Star Trek Comics machen, hat es dann einmal quasi eine Comic-Serie gegeben, die in dieser neuen Timeline gespielt hat und quasi die alten Original Series Abenteuer reinterpretiert hat. Also die Folgen, die man einfach kennt, ja. Und da muss ich sagen, also das haben sie wirklich gut gemacht und ich hätte mich wirklich gefreut, hätte ich das, was dort in den Comics sind, einfach als Serie oder als Film gesehen. Aber ich muss sagen, eine gewisse Schadenfreude bleibt, einfach weil der J.J. Abrams damals so eine da hat, dass er so der Star Trek-Fan ist und dass er das jetzt so revolutioniert und da werden wir sie quasi alle anschauen. Und dann ist das irgendwie einfach weg. Ja. Was ich zum Beispiel schade finde, ist das, es hat einmal offenbar eine Überlegung gegeben, dass der Quentin Tarantino einen Star Trek Film macht, also den vierten Teil macht. Ja, aber basierend auf der Star Trek, auf der Folge A Piece of the Action, also wo es quasi auf, wie heißt das, auf Sigma Iota 4 landen, wo quasi die Bevölkerung so diese 1920er Gangster-Dings durch Zufall übernommen hat, weil da ein Raumschiff mehr abgestürzt ist. Das ist nachher der Redcon, dass das quasi die in der Raumschiff ist von der Familie vom Mayweather, der die Enterprise unter dem Archer steuert. Das war jetzt schon wieder viel zu viel Nerdwissen. Und dort quasi das Gangs of New York, glaube ich, der Gangs of Chicago oder sowas, das Buch ist und die dann, und der Schmäh ist ja bei dieser Episode, dass quasi dann der McCoy, glaube ich, irgendwie seinen Kommunikator dort vergisst und das war dann quasi die Weiterführung gewesen, dass das ist so ein Ort, Föderations-Star-Trek-Gesellschaft, aber mit diesen Gangster-Allüren entwickelt hätten. Das hätte ich ganz lustig gefunden. Und ich glaube, dass der Quentin Tarantino das auch super hätte machen können. Und vorher hat es ja mal ein Konzept gegeben, also so bevor J.J. Abrams gekommen ist, in dieser Ära, wo gerade Enterprise aus war und noch nichts Neues war, dass sie gesagt haben, sie machen diesen Gap zwischen Original Series und Enterprise, der Romulanische Krieg, quasi mit einer gescheiten Trilogie, mit einer neuen Crew und so weiter. Das hätte ich auch ganz interessant gefunden. Da hat es auch ganz, also habe ich mir irgendwo so ein Skript gelesen, ob das jetzt fanmade war oder nicht, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Das habe ich ganz interessant gefunden. Aber ja, also Star Trek ist halt dann wieder in eine andere Richtung gegangen, muss man dazu sagen.
Kommen wir wieder zurück.
Ja, danke. Jetzt habe ich wirklich schön ausgeholt. Aber wenn du Star Trek sagst bei mir, ja, ist es halt so. Aber wie gesagt, also dort habe ich mir auch viel Star Trek-Rollenspiele gekauft. Ja. Um den Kreis zu schließen.
Weil du gesagt hast, er ist hingegangen und hat gesagt, ich hätte gerne alles und am besten in einer Tüte, wie es so schön heißt in Deutschland. Ja, Tüten oder Sackerl waren ein sehr interessantes Highlight. Und meiner Meinung nach so das richtige Highlight auf der ganzen Spiel, weil es ist auf dem Händler drauf angekommen. Also anders gesagt, ich bin hingekommen und habe einen kleinen Rucksack gehabt, wo ich im Prinzip mein Getränk nicht gekriegt habe, mein Westen nicht gekriegt habe, damit ich nur mein T-Shirt und mein anderen rein kann, weil mir war es bewusst, dass da drinnen warm werden wird, auf der einen oder anderen Stelle. Und natürlich passen da keine Bierchen rein.
Ja.
Also es war ein sehr kleines Täschchen eigentlich.
Mhm. Und bin Purse.
Ja, so in der Richtung, nur hätte ich das als Rucksack getarnt. Der Witz war, ich bin halt meine Liste durchgegangen und bin eben bei dem einen Platz rein, bin dann gleich mal zwei Hallen durchgerannt und war dann gleich mal geflasht. Also sprich, wie gesagt, in der Vorbereitung waren ein paar so Aussagen von anderen Leuten. Man muss damit rechnen, dass man gleich mal einer Reizüberflutung unterliegt.
Das kann ich bestätigen, das ist nicht jedem so
wirklich so. Ja, also ich bin hingekommen, bin keine 20 Meter gegangen, in der zweiten Halle dann im Endeffekt, wo es dann interessanter war für mich, wo ein bisschen eine Diversität für die Spiele drin war, sondern nicht so viele Familienspiele, sondern alles andere, wo du dann so klassische, ich habe einen digitalen Würfel, also sprich einen Würfel mit dementsprechende Anzahl von Seiten aus OLED-Displays und so weiter. Also so Würfel, die sich alle paar Jahre mal auftauchen und nie durchsetzen, weil Schweineteier und ja. Haltbarkeit und so weiter. Und dann bin ich halt immer wieder eine Halle weiter und weiter gekommen. Dann habe ich halt Bekannte getroffen und so weiter. Und der Wahnsinn war eigentlich der, dass ich das dann zusammengebracht habe, dass ich dann irgendwann einmal vor dem Chaosium-Stand gestanden bin. Der Chaosium-Stand war jetzt nicht so weit weg vom Stand von Freeligan, aber ich habe ja intelligenterweise meine Sachen, die für Freeligan haben wollte, vorher schon bei Freeligan bestellt. Das haben wir ja dann per Hauspost zugestellt worden. Und ich bin froh drüber, weil 4,5 Kilo so schleppen, das ist keine Garde.
Ist Sache.
Und war dann eigentlich überrascht, weil man dachte, ich habe mir nicht angeschaut, was Chaosium so hat, weil Chaosium kenne ich primär in erster Linie durch Cthulhu natürlich oder durch die deutsche Interpretation der BRB-Regeln. Und habe dann gesehen, ja, sie haben ein eigenes Set an BRB-Regeln, offensichtlich eine neue Edition oder sowas davon. Und habe dann gedacht, ja, das sind drei Bücher, werden im Schnitt 30, 40 Euro kosten. Passt, ich habe nicht geschaut auf den Preis. gehe mit den Treppchen hin zur Kasse, sage ich, hätte gern, sagt er, ja, Messepreis 50 Euro. Thema. Ja,
passt. Pro Buch oder?
In Summe.
Okay, ja, das lassen
wir. Also das sein. War Monster, das dann Engine und allgemein.
Ja, das ist die BRP.
Ja. Halt, ja. Und ich muss sagen, ist mehr als fair. Und dann sage ich, ja, passt. Und druckt einmal die Rechnung aus und sagt er, ja, und was das PDF kriegst du auch noch, wenn du die Rechnung dann einscannst und halt dann einer zum Service schickst. Dann haben wir gedacht, nur besser. Also besser geht es nicht. Und dann sage ich, ja, habt ihr ein Sackerl? Dann sagt er, ja, sie haben da diese Stofftütchen und das kostet 10 Euro. Ich habe gesagt, ja, das, was man da schon gegengleich gespart hat, überhaupt kein Thema nicht. Mhm. Und bin ich weitergegangen, irgendwann einmal sind wir dann, war ich dann beim Stand vom wie heißt der, vom Truant Verlag, habe dann gesehen, ups, es gibt mehr als ein Buch für Cyberpunk Red, was ich noch nicht habe, weil ich habe eigentlich nur das Grundregelwerk und den Spielleiterschirm und glaube ich nur ein Büchel gehabt oder so. Habe dann gleich den Rest nochmal eingepackt, das war dann im Gegengleich 5 Bierchen oder sowas, aber gleich um 140 oder 150 Euro. Also
nicht so der Messepreis?
Nein, also, was der deutsche Buchpreis
oder ja, generell Buchpreisbindung,
ja. Buchpreisbindung ist ein bisschen ein Thema, ja. Und man merkt natürlich auch, dass die Dicke vom Papier anders ist.
Ja.
Und auch der Karton, also jedes Bierchen,
was in Deutsch produziert wird. Die deutsche Buchpreisbindung, ich habe mir das, also Jurist, der bin, wie ich mir nach Essen gefahren bin, vorher angeschaut, es ist manchmal schon ein bisschen ein Schmäh. Weil stellenweise kommen wir es nämlich gerade bei, also antiquarische Bücher klingt jetzt deppert, also bei Second-Hand-Geschichten, die wirklich kommen wir da mit der Buchpreisbindung, die jetzt zum Beispiel da nicht anwendbar ist. Ja. Also das ist, glaube ich, aber ja, sowieso sein. Ja, sowieso. Wir sind in dem Hobby nicht, weil es wenig kostet,
genau. Sind wir ehrlich. Ja, und dann bin ich dann irgendwann nur mehr zurückgegangen und habe mir dann Pendragon auch noch geholt. Messepreis, also das komplett mit Starter-Set und so weiter. Also nicht die Jubiläums-Edition vom alten
ja,
oder von den älteren,
die sondern jetzt.
Wirklich die neue
ist aktuelle. Ja, ist ja auch vom Chaosium,
glaube ich. Das genau, ist auch vom Chaosium, ja. Ähnliches System anscheinend. Und auch dasselbe Thema, Messepreis 109 Euro. Also ich glaube, Ulysses hat es auf Deutsch im Kickstarter irgendwas bezahlt.
Hast du nur mehr Sackerl um 10 Euro gekauft?
Hat man dann nicht den Sackerl um 10 Euro gekauft, weil ich hatte dazwischen noch einen Besuch bei Feuerland gehabt.
Okay.
Und haben wir dort um 5 Euro ein Sackerl geholt. Für das Solospiel von Gloomhaven, was im Prinzip so ein kleiner Karton ist, mehr oder weniger, okay. So eine kleine Schachtele. Aber mit dem Hintergedanken, wenn ich dann nur irgendwo was einkaufe, ich brauche nur eine Tragetasche.
Okay, also das heißt, du hast dann auch bei den Sackerl quasi gespart, ja?
Genau.
Ja, das ist spannend. Ich meine, das sind wieder so Sachen, an die muss man schon aktiv denken eigentlich.
Ja.
Weil, ja, ich glaube, ich nehme mal mittlerweile Sackerl mit, ich habe jetzt auch ein paar daheim.
Ja.
Aber ja, das sind so Geschichten und da, glaube ich, kannst du auch viel Geld ausgeben. Wobei, wie du das gesagt hast.
Ich würde mir so sagen, ich glaube nicht, dass sie wer die Bürde gibt und mit, keine Ahnung, 10 Spaßackerl in Essen umeinander rennt.
Ich glaube, es gibt da keinen Spaß und es ist ein Aldi, aber
nein,
ein Rewe.
Ja, Edeka. Aber Kaufland und so.
Nein, ich weiß
es ja, aber grundsätzlich
wobei bin ich sagen, für dich. Wenn du zuerst gesagt hast, digitale Würfel, also ich habe da auch einige Projekte schon beobachtet. Es gibt jetzt, glaube ich, auch wieder aktuell einen auf Bäckerkit, den ich jetzt nicht genommen habe, ja, aber ich bin bei sowas auch ein bisschen anfällig und ich habe sicher irgendwo so ein, zwei Würfel liegen, die nicht brauche, weil es mit einer App, die nicht mehr funktioniert, sind und so. Aber wo ich mich noch daran erinnern kann, ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt, also gefühlt, wenn du alles gekauft hast in Essen, was du kaufen wolltest, kannst du nur mehr dasselbe Geld für Würfeln ausgeben,
ja.
Weil du hast tausende Würfel, also weiß ich wie viele Händler und vor allem, du hast ja nicht nur die Würfel, also diese Plebejer-Würfeln quasi, ja, also so fürs gemeine Volk, ja, was du mal so lieb was kaufst, sondern du hast ja dann auch welche, die so, keine Ahnung, aus Quarz, aus Kristall, also das geht ja auf bis in die Juweliergeschichten, wo du dann halt dann einmal so um satte 500 Euro halt einmal dein W20 kaufst, aber auch nur, weil du das kannst. Ja. Und das ist schon, also das, ich habe nie gewusst, dass das Rich Kids mit Nerd zusammengeht, aber auf der Messe schon irgendwie, also das finde ich schön.
Ich habe mich zwischenzeitlich, also zwischen S und zwischen unserem Gespräch mit ein paar unterhalten und sie sehen das genauso im Sinne von, dass sehr viel Merch, was die Rollenspiele betrifft, mehr in Richtung Würfel und Zubehör geht.
Ja.
Und da wird massivst kassiert. Also unabhängig, was man halten will, so ein Würfelset zwischen, also um die zwischen 10 und 15 Euro, also ein Standard-D&D-Set, das ist jetzt eher noch Standard. Zwischen 20 und 40 Euro, das ist so gehoben. Und das, was dann drüber ist, das ist dann das, wo man sagt, der Rechtsanwalt würde sich bei der Abschlussprüfung eher so einen goldenen Füller kaufen. Das ist eher dann so eher die Ebene. Oder aus Platin oder sowas,
ja. Ja, was ich mir so gedacht habe, das letzte Mal, wenn ich essen war, da bin ich das erste Mal auf das gestoßen, das habe ich vorhin in den Blick gehabt, das waren diese Rollenspieltische, die es auch immer wieder auf Kickstarter gibt und so weiter, um einige hundert Euro, wo man dann halt...
Das heißt einige hundert Euro, wir sind jetzt bei 12.800 Euro Messepreis, wenn du das am Sonntag angeholt hast und selber
Also wenn du dann wirklich einmal alles hast. Und da hat man so ein bisschen das Gefühl, also ich glaube, da geht Essen auch mit der Zeit. Das ist halt so, dass die ganzen Studenten, die damaligen Studenten, jetzt einfach Erwachsenengeld haben. Ja?
Ja.
Und halt mit Erwachsenengeld einkaufen können, aber nur immer spielen. Also die Spielrunde, wo du sagst, und halt mir es bitte ganz klischeehaft, vom Generaldirektor von der Föst mit den zwei Rechtsanwälten, die drei Doktor, da brauchst du dann schon was Gescheites. Ja? Und man hat aber auch so ein bisschen das Gefühl, jetzt für die Würfel und so weiter, das habe ich auch beobachtet, da gibt es einfach die Würfelhändler und die haben halt dann irgendwie so die ganzen Normalwürfel, die schütten, wo du 2 Kilo Würfel um 5 Euro kaufen kannst, so in die Richtung. Und dann haben sie halt diese paar wirklich arg teuren Sets, so die halt auch in die Rollenspielläden irgendwie so unverkauft irgendwo so in einer Vitrine stehen. Ich glaube, dass da einfach auch ein bisschen so um Statussymbole irgendwie geht.
Ja,
das hätte man auch noch, wenn du die 500 Euro überhättest und so weiter.
Sowieso.
Und ja, ich meine, ich würde es kaufen, wenn Limited Edition draufsteht,
sind
wir ehrlich. Ja.
Das ist aber, ja klar.
Ja. Aber vielleicht kann man irgendwie auch zusammenfassend sagen, also ich habe wirklich viele schöne Erinnerungen an Essen, also an die Spielemesse Essen, weil die Stadt Essen gehört keiner jemals von uns gesehen, ja, so in die Richtung. Und ich war irgendwie gespannt, ob ich wirklich wieder, also heuer, wie du gesagt hast, du fährst, habe ich auch wirklich überlegt, aber es ist dann weder zeitlich noch mit Erwachsenengeld ausreichend ausgegangen, ja. Da habe ich mir schon überlegt, wenn wir wieder hinfahren, das würde mir aber wieder gefallen, um einfach auch dieses veränderte Essen zu sehen und wie gesagt, eben das jetzt mit Kickstarter und so weiter auch einmal da in Fokus zu legen und einfach das mal wieder zu erleben.
Ja, also für mich war die Idee, dass ich nach Essen fahre, ist seit der EPC damals immer wieder mal aufgekommen. Und mir war der Weg einfach zu weit und die Zeit immer zu ungünstig. Und jetzt im letzten Jahr haben wir gedacht, voriges Jahr haben wir schon kurz überlegt, soll ich nicht fahren. Habe dann mich dagegen entschieden und heuer habe ich mitunter irgendwann einmal dann mit dem Zellenker Michael gesprochen, also der Papierspiele.net jetzt, weil er hat sich ja verändert von .at auf .net und hat dann gesagt, naja, er hat jetzt die Möglichkeit, dass er nach Essen fährt und ich habe dann gedacht, ja, das war vielleicht nicht einmal so dumm, dass ich das auch mal mache und wenn es nur nah ist, dass man mal die Leute, mit denen ich ja schon gesprochen habe, wie Helke Melanie vom Stand mit die Aderscape gerade rausgebracht haben, oder zum Beispiel in Michael Maasberg, der bei Pegasus jetzt der zuständig für Midgard neu ist, beziehungsweise eigentlich auch der Redakteur war für Mausritter, oder in Neugebauer Daniel für System Matters und. Also die einfach mal persönlich zu treffen, oder Steam Tinkerer, der mir über den Weg gerannt ist, im wahrsten Sinne des Wortes, wir sind uns dreimal über den Weg gerannt, dann haben wir miteinander geredet. Und so Geschichten, und das ist jetzt schon was, wo man sagen muss, es ist, wie das letztes Mal gesagt, es ist wie Familie, man kommt halt einfach heim, damit man sich mit Leuten trifft, die man kennt und mit denen man sich gut versteht.
Ja.
Und das muss man schon sagen, das ist Essen halt für fast die zentrale Welt, was das betrifft. Es war mitunter auch vom, da muss ich mich nur entschuldigen dafür, beim Daniel, ich wusste am Anfang nicht, wer der nette Herr ist, der neben mir am Stand gestanden ist, während ich mit Daniel geredet habe und habe erst nachher begriffen, dass er das der Schöpfer war von DCC, also von Dungeon Crawl Classics und lauter so Sachen. Also wie gesagt, ich bin da absolut eher uninformiert hingegangen, was Produkte neu sind oder was, sondern nur das in erster Linie mal, dass ich die Leute gesehen habe und dass ich meinen Eindruck kriege von der Messe selber. Ich hatte in der Planung, dass ich am zweiten Tag vielleicht extra noch mal hinfahre. Das hat sich dann ein bisschen verschoben und ist dann eh nicht ausgegangen. Und ich muss ehrlich sagen, ich war nach dem Tag tot.
Das glaube ich, es ist sehr anstrengend. Also ich kann mich erinnern, wir haben es meistens immer so gemacht, also quasi am Donnerstag, also wirklich geschaut, dass wir vom Mittwoch auf Donnerstag über die Nacht fahren oder ganz bald in der Früh fahren, also wirklich so um 3 in der Früh oder so, dann bist du halt auch, bist du halt um 11 Uhr dort in Wirklichkeit. Es ist früher noch halbwegs gegangen. Dann machst du Donnerstag, Freitag, Samstag und am Sonntag sind wir dann meistens so zum Mittag gefahren. Also du hast dann nur ein bisschen Messepreise und Messerestbestände abgegriffen und dann war das nur, ich habe dann auch die Erfahrung gemacht, zweimal zum Beispiel sind wir dann am Samstag schon aufgebrochen, weil einfach am Samstag so extrem viel Leute sind, du kannst dich fast nicht mehr bewegen. Es ist ein Wahnsinn. Ja. Und das war damals schon so. Weiß nicht, wie es jetzt ist.
Ich habe es bei den größeren Hallen, also sprich, wo Familienspiele sind, war es zum Teil, aber da waren die Anstellschlangen sehr stark. Apropos wollte ich noch sagen, Cosmos hat ein Sackerl um 2 Euro hergegeben. Mhm. Dafür waren es mit den Preisen ein bisschen Bei dem einen waren es billiger, beim anderen waren es teurer, so nach dem Motto, wenn sie das Set gehabt haben. Aber
ich sehe schon, es war eine sehr sackerlastige
Geschichte. Es war eine sehr sackerlastige Geschichte. Ja. Also ich meine, ich habe mir 3 Sackerl gekauft. Meine Begleitung hat sich dann irgendwo ein paar Spiele gekauft und hat dann gesagt, das Sackerl hat es kostenlos dazu gegeben. Ab einem Kaufwert von 80 Euro. Kann man halt halten, was man will, aber haben halt andere Chargen drauf.
80 Euro hast du schnell einmal.
Ja.
Benannt.
Das, muss ich sagen. Ich glaube, war irgendwie so ein Lego-Ding oder was da gekauft wurde oder so. Aber Fun Fact war das, das richtige Gedränge habe ich eigentlich nur in der Halle gehabt. Das war, glaube ich, die Halle 3, da wo Pegasus drinnen war, was ja auch der Eingang zur, also wo der Ausgang ist, wo du zur Straßenbahn kommst.
Ah, ich verstehe, ja.
Aber sonst, ja, es war generell viel los. Man hat, also ich habe gefühlt 30% von der Halle aktiv gesehen, weil du bist im Prinzip nur Stand zum Stand vorbeigerannt, mehr oder weniger, weil es reicht jetzt nicht aus. Also, ja, wenn ich mir an den Navigator gehalten hätte und ich hätte über eine Viertelstunde eingeplant, weil du kannst einstellen, wie lange das du ungefähr pro Standpunkt bleiben würdest, dann wäre ich um 10 Uhr gegangen und viel nach 5 Uhr rausgegangen. Mhm. Ja. Ohne Pause, ohne irgendwas. Also wirklich nur gehen, fertig und das war's. Und bei manchen Ständen bin ich nur kurz verweilt, bei manchen Ständen bin ich länger verweilt, natürlich, weil ich mit der Leica jetzt habe. Und ich muss auch sagen, ich habe zum Beispiel, weil du sagst, Messe-Exklusiv-Geschichten, ich habe zweimal das Thema gehabt, dass ich Messepreise gesehen habe, unabhängig vom Buchpreis, also sprich von Chaosium. Und bei Chaosium war es für mich so, ich wollte halt nichts über einen Online-Shop kaufen und auch nicht bei Modifiers, weil England und so weiter, wo ich nicht gewusst habe, mit welchen Shipment die das machen und so weiter, und wenn ich schon essen bin, kann ich es eh dort mitnehmen, wann irgendwas ist. Dann war Modifiers für mich nur sichtbar mit Miniaturen, was man fast ein bisschen Wetter hat.
Ja, das klar, verstehe.
Und dann weiß nicht, ob sie noch irgendwas anderes gehabt hätten, aber war nicht verzeichnet. Und das, was massiv dort gewesen ist, waren hunderttausende Leute, die in der Miniaturenhalle waren, die ja gekoppelt war ein bisschen mit Magic, weil der Magic-Stand, die haben nämlich dann irgendwo von einem Avatar eine neue Auflage gemacht oder sowas. Die haben dort eine offizielle Playbeta gehabt oder irgend so Geschichten. Also das war da schon hardcore. Also StarCraft war gefühlt ein riesengroßer Bereich von der Halle. Es war nicht definierbar, weil das hast du einfach überall auf der Decke gesehen, überall StarCraft und so weiter. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich jemals irgendwo das StarCraft-Spiel gesehen habe. Aktiv weiß man nicht vorkommen, aber du siehst Miniaturen und das ist halt alles super geil angemeldet und so weiter. Also das knallt sowieso schon mal komplett dran, von dem, was Leute leisten können, wenn sie es mit der Hand bemalen. Und dann hast du an jeder Ecke irgendwas, was du dir denkst, das Kunst brauchen. Also auf der anderen Seite habe ich dann so Sachen gesehen, wo ich mir gedacht habe, es ist schön, dass ich aus dem und dem Material das und das Zubehör mache, aber ich weiß, wenn ich das dreimal benutze, dann ist das Ding hin. Ja. Und das haben sie zu sehr überteuerten Preisen verkauft.
Nein, ich kenne das. Also ich war schon mal Sachen, wo ich mir gedacht habe, also mein, unter Anführungszeichen, unbrauchbarster Erwerb, ja, war damals, das hat es gegeben, von Warhammer 40.000, da gibt es ja diese Servoschädeln, die so im Lore sind. Und da hat es quasi einen Rollmeter gegeben. Das ist ein Plastik-Dings und unten quasi die Zehen, so dann ziehst du aus und das ist dann der Rollmeter drinnen, damit du die Entfernungen messen kannst. Das Ding steht bei mir daheim am Schreibtisch und ich freue mich jedes Mal, wenn ich sehe. Und auch, ich glaube, auch so ein Auge quasi, das bionische Auge quasi, da drückst du dann drauf und dann fährt es wieder ein und so. Aber das habe ich nie gebraucht für Spielen, weil ich spiele nicht Warhammer 40.000. Aber das habe ich mir damals gekauft, weil ich mir gedacht habe, das kriegst du dann irgendwann einmal nicht mehr und das ist irgendwie nett. Ja. Aber es stimmt schon. Ja. Also, was mich zum Beispiel immer fasziniert, ist das, diese Laser, diese Angriffslinienmarker, also die Laser, die dann quasi keinen Punkt haben, sondern so ein Streu irgendwie. Ja. Ich meine, das kennt das halt mit einem Bleistift auch oder so, aber es ist schon cooler, weil es ist ein Laser.
Ja. Ich habe mir die mal zusammen, also mal so ein Set gekauft damals, einen Punktlaser, einen Strichlaser und einen Kreuzlaser.
Und einen Strichpunktlaser.
Nein, Strichpunktlaser nicht.
Kein Strichpunktlaser.
Aber einen Kreuzlaser, eben für Star Wars.
Ja.
Sicher für Star Wars, für, was war das?
Battlefield.
Für X-Wing. Nein, X-Wing. X-Wing und das Gressred, oder weil du dann genau mit dem Makinos kennen bist du in der Sichtlinie vom
Vorhang
oder von der Seite und
sicher so. Aber also, es ist nett, aber da merkt man auch wieder so, es gibt ein paar Sachen, die halt so, die sind eben aufs Erwachsenengeld rausgehen.
Ja.
Also Nostalgie und Erwachsenengeld irgendwie.
Ja, ja, also gibt es sehr viel. Also was ich schon sagen muss, was mich ein bisschen gewundert hat, war, es gibt zum Beispiel für Dragon Shield, die sind ja bekannt dafür, für die ganzen Schutzhüllen für Karten. Die haben auch mitunter eigentlich coole Rollenspielsachen.
Okay.
Die haben es dort nicht gehabt.
Okay.
Also ich habe da letztens was gesehen beim Arbeitskollegen von mir. Und das haben wir dann auch zugekriegt. Dann haben wir gedacht, okay, da gibt es ein paar so Ausbaustufen dazu, die hätte ich mir genau angeschaut, bevor man sowas kauft oder ob es Sinn macht. Und das haben sie halt nicht da gehabt, sondern einfach nur, ja, sie waren neben einem Trading Card Game Stand. Also die haben
im Prinzip nur die Kartenhüllen.
Die haben nur die Kartenhüllen gehabt, ja. Oder zum Beispiel auch Motiv jetzt zum Beispiel. Ich hätte mir da gerne ein paar so Sachen angeschaut im Sinne von, wie es denn ausschaut mit Star Trek Adventures und solche Sachen. Und so Kleinigkeiten.
War jetzt gerade ein neuer Band heraus.
Ja, vielleicht hätte ich mir sogar das Transformers und G.I. Joe ins Spiel geholt.
Es gibt das, ja.
Ja, das ist jetzt ein Universum. G.I. Joe und Transformers ist jetzt ein Universum.
Ah, okay, na dann
eh. Ja. Also, ja, also wie gesagt, man hätte sich da sehr viele Dinge noch anschauen können.
Was soll ich sagen, es gibt ein Star Trek Crossover. Nicht mit G.I. Joe, sondern mit Transformers.
Ich habe vor kurzem auch wieder gelernt, oder wurde mir wieder erklärt, weil es war ja die Premiere von Badlands, also Predator Badlands, und nach dem Kinofilm wurde mir dann erklärt, nochmals in Erinnerung gerufen, muss man eher sagen, dass es ein Crossover gibt mit Batman und
Predator, ja, habe ich daheim.
Ja, und solche Sachen, für mich unvorstellbar, aber es ist ein kurzer.
Wobei, ich glaube, das weirdeste Crossover, das ich kenne, das ist, sagen dir die Lone Gunman was?
Na?
Die Lone Gunmen, das sind drei Freien vom Mulder aus X-Men.
Ah, ja, die, bin die schon
drei,
dabei. Ja,
das sind drei Lone Gunmen und da hat es ja dann quasi mal ein Dings gegeben, also ein Spin-off mit den Lone Gunmen, die aber nicht, das glaube ich nicht so wirklich gezogen hat. Also es gibt Akte X, da gibt es Millennium, das ist auch so Mystery-Serie, das spielt aber auch im selben, da gibt es auch Crossover. Und dann gibt es eben die Lone Gunmen, dann hat es mal eine Comic-Serie gegeben, wo die Lone Gunmen irgendwo ein Mysterium sozusagen dem nachgängen und sie treffen in dem Comic, kein Bullshit jetzt, ja, treffen zuerst auf die Ghostbusters, dann auf die Turtles und dann auf die Transformers. Und es ist alles im selben Universum, wie Akte X quasi. Ja.
Das tut weh.
Ja. Ich meine, im Sinne Crossover, es gibt ein Transformers-Crossover mit die Ghostbusters.
Okay.
Und ja, ich habe einen zugehörigen Transformer dazu.
Das war mir klar.
Und es gibt ein Crossover von Transformers mit Back to the Future. Und ja, ich habe einen entsprechenden Ghostbuster dazu. Einen entsprechenden, nicht Ghostbusters, sondern Transformer dazu.
Okay.
Also ja, sie haben ganz viel Crossover gemacht. Aber gut, es gibt bei Star Trek gibt es ein Crossover mit die X-Men, ein Crossover mit DC. Also mit
Dr. Who auch noch.
Nicht der Batman, Dr. Who, sogar zwei. Planet Affen, Transformers. Das war es dann, glaube ich. Und sie wollten, und das ist ewig schade, und zwar Black Horse Studios, die ja Hellboy machen, und IDW, die Star Trek machen, wollten einmal ein Crossover machen, weil Black Horse hat ja auch das Alien-Franchise, also Alien Predator und so weiter. Und die wollten ein Star Trek-Alien-Crossover machen, was ich richtig cool gefunden hätte. Und das ist aber leider nichts geworden. Also es gibt nur Konzeptzeichnungen, was irgendwie so bei den Romulaner dann Eier finden. Und ich glaube, dass das einfach dann als Alien Romulus verfilmt worden ist und das hat keiner sich traut, was zu ergeben. Weil dort kommen keine Romulaner vor, was mich sehr enttäuscht. Ja. Das ist genauso wie das in dem Film Rocky Horror Picture Show oder Rocky Balboa nicht vorkommt. Man hätte es erwartet, es ist der einzige Film der Reihe, sage ich jetzt einfach, wo der nicht vorkommt. Aber vielleicht sollte man die Episode dann einmal beenden, bevor es ganz anders wird.
Nur mal ganz kurz, Rocky Horror Picture Show ist, glaube ich, vor dem Rocky Balboa gekommen. Deswegen gibt es da keinen Connex.
Ah, ein Prequel also, ja. Nein, ist okay. Ist okay.
Aber generell, ja, ich kann mit dir mitempfinden. Ja. Aber gehen wir nochmal zurück zu Essen.
Letzte Worte zu Essen.
Ja, für mich war das im Prinzip ein Treffen. Schauen, überrascht sein, dass so viel sich tut auf dem Markt, dass so viele Leute rein wollen. Der Markt ist eigentlich größer, als man glaubt. Die Akzeptanz ist größer, als man glaubt. Und ich habe das Gefühl, wir waren die Leute, die umliegend wohnen, also sprich die Stunde im Fernsehen, eigentlich da drinnen immer gezielter Wochen verbrennen. Also wirklich, also die sind dann ab der ersten Minuten drinnen und das war's.
Ja. Tatsächlich ist das der Eindruck, der mir damals, wie ich war, schon entstanden ist. Und da war das Hobby noch irgendwie, das war noch vor Game of Thrones, vor Big Bang Theory, noch nicht so in der breiten Öffentlichkeit drinnen. Aber ja, also das ist schon, habe ich auch so das Gefühl. Und darum freue ich mich auch, dass es gibt, und ich freue mich auch, wenn ich mal wieder hinfahren kann.
Muss ich auch sagen. Also ich peile es wieder an zu besuchen, ob es nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, also ich stehe noch in den Sternen, aber auf alle Fälle, es hinterlässt einen Eindruck.
Ja,
und das braucht ein paar Tage, bis dass man das verarbeiten kann.
Ebenfalls, ja. Man soll sich nachher vielleicht noch ein bisschen freinehmen.
Ja. Ich danke dir dafür.
Dankeschön.